Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Religionen-Podcasts. Angst, Furcht und Schrecken gibt's in dieser Welt eigentlich viel zu viel, aber wir wollen jetzt trotzdem drüber reden. Denn Religion und Angst, die hängen eng zusammen. Religionen versprechen, immer wenn du Angst hast, wende dich an Gott und du wirst getröstet. Einerseits. Andererseits ist Gott etwas, dem man sich eher mit Ehrfurcht nähern sollte. Bei religiösen Vorschriften schwingt immer auch die Furcht mit, was eigentlich passiert, wenn man sich nicht dran hält. Und dazu sind religiöse Traditionen bevölkert von Verkörperungen der Angst. Auch wenn da gar nicht so klar zu trennen ist, was davon kulturelle Tradition ist und was Heilige Schrift.
Ich bin mir gar nicht sicher, was Dämonen, Nachtmare, Geister und Spukwesen sind, denn das sind ja Begriffe, die wir erschaffen für Wesen, für Vorstellungen, vor denen wir selber Angst haben. Die Tora selber erwähnt solche Wesen nicht. Vielleicht gab es später Einfluss anderer Religionen in den Schriften. Wohl wird aber in der Tora der Satan erwähnt. Wörtlich bedeutet Satan Verhinderer.
So sieht es die jüdische Kantorin Esther Hirsch. Um die Formen und Wesen, die religiöse Angst annehmen kann, geht es hier gleich an zweiter Stelle. Vorher schauen wir auf das Leben mit der Angst im Islam und danach rede ich mit einer Psychologin übers Thema und wir schauen darauf, wie evangelikale Gläubige in den USA mit der Angst Wahlkampf machen. Es könnte so einfach sein. Glauben könnte ganz freundlich sein, nur Zuwendung, nur Zusprache, alles ist stärkend und tröstend und empowernd. Und doch ist es in der Realität ja nicht so. Religionen, die Menschen bewegen, haben immer auch eine Dimension der Furcht dabei. Das Heilige lässt zugleich ehrfürchtig erschauern und es ruft Entzücken hervor. So hat es der Religionswissenschaftler Rudolf Otto vor etwas über 100 Jahren beschrieben. Entzücken und Furcht, Trost und Angst – Heiliges gibt es nur mit beiden Komponenten. Das heißt sicher nicht, dass Gläubige ihre Tage gebeugt vor Angst verbringen sollen. Aber was bedeutet es in der Praxis dann? Murat Koyuncu hat das mal am Beispiel des Islams nachgefragt. Denn der Islam ist eine Religion, die ihren Gläubigen sehr klare Verhaltensregeln mitgibt. Erzeugt so etwas Angst oder hilft es, Ängste im Alltag in den Griff zu bekommen?
Resul Can aus Düsseldorf ist Muslim. Der 28-jährige Student beschreibt sich als fromm. Seit Kindesalter spielt der Islam für ihn eine wichtige Rolle. Eine gesunde Portion Angst sei für ihn im Alltag essentiell.
Angst, was falsch zu machen, weil man so viel Respekt vor Gott hat und deswegen auch nichts Falsches machen möchte. Man sollte das eher so wahrhaftig nehmen, dass wir die Chance haben, jetzt nicht in die Hölle zu kommen, dass wir eine Chance auf Paradies haben und diese Aufgabe halt auch mit uns nehmen.
Er fühlt sich von dieser Angst aber nicht unterdrückt.
Wir sind jetzt hier in einem nicht-islamischen Land, dann habe ich Angst, da zu entgleisen. Man wird quasi eher geschützt.
Tatsächlich ist die Angst psychologisch gesehen eigentlich sinnvoll. Sie warnt den Menschen vor Gefahren und lebensbedrohlichen Situationen und sichert somit auch das Überleben und die Existenz. Religiös gesehen ist sie für manche sogar eine Art Antrieb für Frömmigkeit. Im Koran und in den Hadithen, also den mündlichen Überlieferungen des Propheten Mohammed, ist Angst auch ein Thema, sagt der Islamwissenschaftler und Soziologe Muhannad Korshid.
Also einmal Angst vor Geistern kommt im Koran vor, auch wo der Prophet dann die Sure 113 verkündet hat, wo es heißt, ich nehme Schutz bei Gott vor Zauberern, vor bösen Kräften, vor Geisterwesen und so weiter, vor Neid auch, vor dem bösen Auge, so dieses verbreitete Volksislam gerade so stark. Nehmt Zuflucht bei Gott, dann kann euch nichts passieren, so ist das Motto. Dann gibt es die zwischenmenschliche Dimension, also wo der Koran sagt, habt keine Angst für Gerechtigkeit aufzustehen und zu sagen, wir schauen nicht passiv zu, wenn vor uns Menschen unterdrückt werden, sondern wir stehen auf und versuchen, etwas zu unternehmen gegen Ungerechtigkeiten, ohne Angst zu haben. Das thematisiert der Koran auch.
Das Gefühl der Angst kann aber auch konstruktiv sein, als Warnung vor toxischen Situationen und vor schlechten Menschen, so Korshid.
Das ist das, was der Koran mit dem Teufel symbolisiert und sagt, der Teufel versucht euch immer negative Gedanken einzuflüstern. Und deshalb eine gewisse Portion gesunde Angst vor dieser Stimme, um sie nicht an einen heranzulassen, sondern zu sagen, ich will keine negativen Gedanken oder toxische Gedanken an mich heranlassen oder toxische Menschen, sondern gehe ich zur Distanz zu denen, weil ich Angst habe um meine eigene mentale Gesundheit.
Der Koran spricht aber auch von einer Hölle, die auf Ungläubige und böse Menschen wartet. Eine Hölle, die ausführlich beschrieben wird. Das sind Angstszenarien, die der Koran selbst liefert. Die Frage an dieser Stelle sei, wie man den Text liest und versteht, sagt Khorshid. Denn aus theologischer Sicht gäbe es zwei Lesarten.
Die eine Lesart, die sagt, wir lesen alles wortwörtlich. Also so steht es im Koran, so ist es. Es gibt die andere Lesart, die sagt, Moment, das sind nur Bilder, das ist alles nur metaphorisch zu verstehen, im Sinne von, wie ein Gelehrter im Islam al-Ghazali aus dem 11., 12. Jahrhundert, der sagt, das eigentliche Paradies ist die Nähe Gottes und die eigentliche Hölle ist getrennt sein von Gott. Und er sagt, alles andere im Koran, diese Bilder, das sind keine Bilder, die uns Angst machen wollen von der Hölle, sondern die wollen nur vermitteln einen Zustand, wie sieht das da aus? Also genauso wie es schmerzhaft ist körperlich, ist es auch für die Seele schmerzhaft, getrennt zu sein von Gott. Also er relativiert alle diese Bilder im Koran und sagt, es wäre keine aufrichtige Absicht, aus Angst als Motiv an Gott zu glauben oder Religion zu praktizieren.
Allerdings durchgesetzt habe sich bei vielen Muslimen das wortwörtliche Bild. Viele muslimische Pädagogen, aber auch Eltern würden entsprechende Schreckensszenarien als gezielte Erziehungsmaßnahme einsetzen und bewusst mit der Angst der Heranwachsenden spielen, um sie zu guten und frommen Muslimen zu erziehen. Für Mohammad Khorshid ein ziemlich fataler Weg.
Wenn ich mit denen rede, mit solchen Erziehern, sie sagen mir, ja Herr Khorshid, wir meinen es nur gut, wir wollen nur, dass die jungen Mädchen Kopftuch tragen, dass die Menschen anfangen zu beten, deshalb machen wir ihnen Angst, weil dann aus Angst sind sie schnell überzeugt, oh, ich sollte mich retten vor der Strafe.
Auch Dr. Lala Akgün erlebt in ihrem Umfeld ähnliche Situationen. Die Kölner Psychologin ist türkischstämmig, muslimisch und war im Liberal-Islamischen Bund aktiv.
Ich habe oft von Lehrern gehört, die wollten mal mit den Kindern in den Dom, weil es ja natürlich ein Weltkulturerbe steht in der Stadt und jedes Kind sollte einmal im Dom gewesen sein. Die Kinder, die wehren sich mit Händen und Füßen, weil sie Angst haben, in den Dom reinzugehen, weil der Imam gesagt hat, wer in die Kirche reingeht, ist dann unrein, hat den Glauben verloren, wird bestraft und.
Eine Methode, die kontraproduktiv sei, so Mohammad Khorshid.
Und das erklärt auch, warum wir gerade je aufgeklärter die jungen Menschen werden und sich auch verabschieden von diesen Angstkonzepten, dass sie ein Problem haben mit Religion insgesamt und immer weniger junge Menschen sich für Religion interessieren. Das heißt, es ist hier Aufgabe von religiösen Institutionen, Religionsunterricht, nochmal zu überdenken, was machen wir hier eigentlich? Was für ein Gottesbild vermitteln wir?
Viele dieser heranwachsenden Muslime würden ihre Religion nur zu bestimmten Anlässen, wie etwa zu Feiertagen, praktizieren, so auch Feza Özkan. Die Düsseldorfer Studentin habe schon im Kindesalter ein negatives Bild vom Islam gezeigt bekommen.
Bei mir wurde das halt so gemacht, dass ich gezwungen wurde, halt auch am Unterricht und so teilzunehmen, also Religionsunterricht. Also ich habe schon viel gelernt, aber es war gezwungen. Die Art und Weise, wie mir das gelehrt wurde und wie mir das beigebracht wurde, hat mich halt so abgeschreckt und ich habe da nicht mehr so den Bezug einfach zu. Ich denke, es liegt auch daran, weil das falsch übersetzt wurde auch und weil wir noch jung waren und uns das halt so eingetrichtert wurde, dass man sich unbedingt bedecken soll und so. Zum Beispiel wurde halt gesagt, dass wenn man sich nicht bedeckt, dass dann, ich weiß nicht mehr, welcher Engel das war, dich dann an den Haaren packt und dich fragt, warum hast du dich nicht bedeckt?
Angst kann aber auch ein Antrieb für Frömmigkeit sein, beobachtet Burkhard Hofmann. Der Hamburger Facharzt für psychosomatische und psychotherapeutische Medizin ist seit 15 Jahren im arabischen Raum unterwegs und behandelt dort arabischstämmige Patienten.
Es ist ja eine letzte Verbundenheit auch mit Allah oder mit Gott, die ja zum Beispiel auch davor schützt, dass man sich umbringt. Ich hatte bei meinen Behandlungen in Arabien nie die Angst, dass einer meiner Patienten Suizid begeht. Das habe ich in meiner Hamburger Praxis hier durchaus, weil es eben diese letzte Verbundenheit gibt.
Aber in den meisten Fällen begegnen dem Psychotherapeuten in seiner Praxis doch vor allem die Patienten, die wegen ihrer Gottesfurcht ihr Leben einschränken.
Ich habe schon auch Patienten, die sagen, Gott betrachtet mich in jedem Augenblick, was ich tue. Ich bin also in einer ständigen Prüfungssituation, ob ich für den Himmel geeignet bin. die haben natürlich eine Furcht, eine permanente. Dazu kommt natürlich der kulturelle Druck, dass man sich in gewisser Weise benehmen muss und nicht frei entfalten darf. Insofern ist die Möglichkeit zur Individuation sicherlich dort begrenzter und eingegrenzter kulturell.
Dabei sollte der Islam doch eine Gebrauchsanweisung, eine Ressource für ein intaktes und harmonisches Leben sein und kein angsteinflößendes Regelwerk, so Islamwissenschaftler Mohammad Khurshid. Hier liege noch großes Potenzial für die muslimische Gesellschaft.
Die Eigenschaft Gottes, die im Koran am häufigsten vorkommt, auch qualitativ am stärksten, ist seine Eigenschaft der Barmherzigkeit. Und das hat viel mit Liebe zu tun auch. Aber das wird leider wenig kommuniziert in der islamischen Community und wenn nur am Rande.
Diesen Gedanken der Balance finde ich wichtig. Angst und Liebe. Heute gilt Angst ja als etwas, das unbedingt zu vermeiden ist, das nicht sein soll, aber ganz ohne Angst geht es eben nicht. Kommt wahrscheinlich auf die richtige Dosis an, dann kann Angst so etwas wie ein Kompass sein. Glauben und Angst, wie die beiden zusammenhängen, darum geht's heute. Wie fasziniert Religionen von Angst und Furcht sind, das kann man an etwas ganz gut sehen. Sie haben mit großer Fantasie und Gestaltungskraft ausgemalt, wie Ängste sich denn in der Welt verkörpern. Dämonen, satanische Gestalten und teuflische Imaginationen. Die Bandbreite ist schier unendlich. Auf dem Portal mittelalterlicher Kirchen wird der Sturz in die Hölle mit größter Leidenschaft abgebildet. Die dämonischen Wimmelbilder von Hieronymus Bosch faszinieren bis heute. Welche Bilder Religionen für die Angst gefunden haben und welche ganz handfesten Überlegungen da teilweise auch dahinter standen, das hat sich Peter Kaiser genauer angesehen.
Der Kasten ist riesig, grauschwarz, mit schwerem Eisenbeschlag. Pferde müssen ihn damals, als er voller Münzen war, gezogen haben. Benannt ist der Kasten nach dem Dominikanermönch Johann Tetzel. Der hatte vor gut 500 Jahren erkannt, wie sich aus Angst Geld machen lässt. Münzen in den Kasten, Ablassbrief für den Spender. Schon musste sich der Spender keine Angst um künftige Höllenqualen machen.
Heute ist es natürlich vollständig unsinnig, von sowas auszugehen. Den Gedanken, dass man Geld dafür gibt, dass man bei Gott besser dasteht, der ist natürlich theologisch völliger Humbug und auch Nonsens.
Fügt Pfarrer Thielemann Viarda von der St. Nikolai-Kirche im brandenburgischen Jüterbock an. Und auch wenn Johann Tetzel vor 500 Jahren das Geld nicht für sich sammelte, sondern
für die katholische Kirche, für den Dom, der gebaut werden sollte in Rom, heute Petersdom, dafür hat er letzten Endes Geld gesammelt.
Doch wie vor 500 Jahren in Jüterbock begleitet auch heute Angst unser Leben. Vielfach laufen neben den Urängsten vor Krankheiten, Krieg oder dem Tod auch religiös-spirituelle Ängste und deren Verkörperungen in Form von satanischen Gestalten, Dämonen, bösen Engeln und Nachtmaren mit durch unsere Jahre. In allen Religionen hat Angst einen zentralen Platz, sowohl beim Angstnehmen als auch Angstmachen.
Im koranischen Kontext finden wir zwei Gestalten, vor denen sich Menschen fürchten, als auch Zuflucht und Schutz suchen bei Gott. Zum einen ist da die Figur des Satans, im Arabischen Iblis oder auch Shaitan genannt, dessen Hauptziel es ist, die Menschen in die Irre zu führen, um sie zu sündhaften Taten zu animieren.
Imam Osman Öhrs vom Berliner House of One.
Und zum Zweiten finden im Koran die sogenannten Dschinn Erwähnung. Das sind Geisterwesen oder übernatürliche Wesen, die aus rauchlosem Feuer erschaffen wurden und ähnlich wie auch Menschen einen freien Willen besitzen.
Im Koran werden die Menschen daran erinnert, Zitat, dass jede Seele den Tod kosten wird, dass das Sterben also unvermeidlich ist. Der Prophet Mohammed erklärte, es gibt unter den Nachkommen Adams keinen Neugeborenen, der nicht bei seiner Geburt von Satan berührt wird und er aufgrund der Berührung durch Satan zu schreien beginnt. So überliefert es die mündliche Tradition zum Leben des Propheten. Doch neben der Angst steht auch der Trost.
Der Prophet, Friede sei mit ihm, erinnert uns daran, dass der Tod ein Geschenk sei für den Gläubigen und dementsprechend eine Art Befreiung und eine Möglichkeit, in die Nähe Gottes zu gelangen.
Dämonen, Monster, Nachtmare, Mischwesen, Chimäre. Unter diesem Namen kennt die Tradition albtraumhafte, dunkle Verkörperungen der Angst. Doch sind Dämonen tatsächlich so furchterregend? Das Wort Dämon selbst kommt aus dem Griechischen und meint Geist der Abgeschiedenen, also der Toten. Grundaufgabe der Dämonen sei die Verteilung von Schicksal. Auch das indogermanische Wort Daphil meint teilen, zerschneiden. Daraus entstand das Wort Teufel. Theologin Patricia Böckmann vom House of One.
Die christliche Tradition hat natürlich viele Wesen des Bösen aus der jüdischen Tradition integriert. Mit Bezug auf das Zweite oder Neue Testament ist hier die Figur des Satan oder Teufel als hindernder oder heilsgefährdender Gegenspieler zu Jesus und Gott besonders erwähnenswert. Diese Figur ist gerade durch die Thematik der Versuchung gekennzeichnet, wie sich zum Beispiel in der Versuchung Jesu durch den Teufel in Matthäus 4, 1 bis 11 zeigt. Darüber hinaus gibt es dann noch die unreinen Geister, die in Besessenheitserzählungen vorkommen. Die Betroffenen verursachen hier meist Störungen der sozialen Normen. Es gibt aber auch einen Bezug auf Krankheiten.
Und im Judentum, sagt Kantorin Esther Hirsch von der Berliner Synagoge Sukkot Shalom, wären Angst, Furcht und Ehrfurcht eine Frage der Übersetzung.
Furcht in dem Sinne meint er Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dem Himmel, das meint Yirat Shamayim. Yireh ist die Furcht des Himmels, was ein Ersatzwort für Gott ist. Ich bin mir gar nicht sicher, was Dämonen, Nachtmare, Geister und Spukwesen sind, denn das sind ja Begriffe, die wir erschaffen für Wesen, für Vorstellungen, vor denen wir selber Angst haben. Die Tora selber erwähnt solche Wesen nicht. Vielleicht gab es später Einfluss anderer Religionen in den Schriften. Wohl wird aber in der Tora der Satan erwähnt. Wörtlich bedeutet Satan Verhinderer.
Doch auch im Buch Hiob wird der Satan erwähnt.
Aber auch hier ist der Satan die Ursache, das Werkzeug für die schwere Prüfung Hiobs. Wir müssen also davon ausgehen, wenn wir an die Einheit Gottes glauben, dann hat alles von Gott Geschaffene und so auch Satan einen heiligen Funken der Göttlichkeit in sich. Und dann frage ich mich doch eher, ob wir nicht selber der Satan sind, denn wir, die Menschen, haben jederzeit die Wahl, uns für gut oder böse zu entscheiden. Wir sind freie Menschen.
Alle Religionen verbreiten Angst und Schrecken. Es gibt eine regelrechte Angstkultur mit Gestalten wie Baal, Belzebub, Medusa, den japanischen Kami, den mongolischen Kermös, den Seelen der Verstorbenen oder Yor, der sich vom Menschenfleisch ernährt. Die altchinesische Dämonologie unterscheidet zwischen Yin, das Weibliche, Böse, Dunkel und Erdige, und Yang, das Männliche, Gute, Himmel. Kuai sind die bösen Dämonen hier. Im Hinduismus sind die Asuras die dämonischen Gegenspieler der lichtvollen Devas und Suras. Doch wo auch immer, um die Drohungen und Ängste zu bearbeiten, versprechen die Religionen die Erlösung im Jenseits. Dafür muss es eine Gegenleistung geben, damals wie heute. Gehorsam, bedingungslose Loyalität und Verzicht auf Freiheiten und Spenden.
Aber eben auch Trost. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, dieser Werbespruch Tetzels war bei aller Geschäftstüchtigkeit eben auch eine Antwort auf die ganz ehrlichen und ernsthaften Ängste. Und das in einer Zeit, in der die Entscheidung zwischen Himmel und Hölle eine Frage auf Leben und Tod war.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das ist eines der großen Versprechen von Religion, dass sie gegen Angst hilft, dass sie dem Einzelnen angesichts einer überwältigenden Welt Schutz gibt. Kann das funktionieren? Und heißt das dann auch, andersrum gefragt, dass Religion Angst braucht, um plausibel zu sein? Darüber möchte ich reden mit Franziska Geiser. Franziska Geiser ist Ärztin und Psychologin und Direktorin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Bonn. Angst und Ängste sind ihr Spezialthema und sie hat zum Zusammenhang von Angst und Spiritualität geforscht. Frau Geiser, wo taucht dieses Thema denn in Ihrer Praxis auf?
Ja, wir arbeiten hier psychotherapeutisch und psychosomatisch, und zwar mit Patienten, die sowohl zu uns in die Klinik kommen, weil sie eben psychische und psychosomatische Störungen haben, die sehr oft auch mit Angst einhergehen, als auch, weil wir Patienten mitbetreuen im gesamten Uniklinikum, die eine schwere Erkrankung haben. Viele haben eine Krebserkrankung, aber es gibt auch ganz viele andere Erkrankungen, wo wir Patienten eben mitbetreuen und schauen, wie können sie mit der Erkrankung umgehen. Und dann geht es natürlich ganz oft um Ängste. Und unser Ziel ist dann, mit dem Patienten zu schauen, wie kann man dieser Angst begegnen, wie kann man sie ertragen, wie kann man mit ihr umgehen, wie kann man sie lindern. Und da spielt Spiritualität oder Religion dann insbesondere bei den Patienten, die mit einer schweren körperlichen Erkrankung kommen, ganz oft auch eine Rolle.
Eher als ein Mittel, um die Angst zu bearbeiten, oder ist etwas, was dazu noch irgendwie bearbeitet werden muss?
Naja, das kann beides sein. Also wenn man ein bisschen weiter ausholt, also wir sprechen jetzt hier von Religionen, das ist ja schon ein weites Feld. Wir wissen, es gibt sehr große Weltreligionen. Es gibt auch hier in Deutschland vor allem zwar christliche Religionen, aber eben auch andere. Und wenn wir dann über Spiritualität sprechen, wird es noch viel weiter, weil es ja schwierig ist, das zu definieren. Inzwischen sagen wir, naja, Spiritualität ist das, was jeder selbst für sich als Spiritualität erlebt, weil es keine feste Definition gibt. Für mich ist es sowas wie an etwas Glauben, oder etwas spüren, was über mich hinausweist, wo ich nicht nur in mir selbst bin, sondern eben verbunden mit etwas, was auch außerhalb von mir ist. Und wenn wir mal beim Religiösen bleiben und vor allem beim christlich-religiösen, weil das das häufigste ist, dann ist es beides. Religion kann Angst lindern. Sie bietet, das haben Sie ja in der Anmoderation gesagt, dieses fürchte dich nicht. Sie bietet Halt, sie bietet Geborgenheit in Ritualen, in Versprechen, nach insbesondere eben der Überwindung des Todes, in Gemeinschaft. Aber sie fordert auch und sie hat bestimmte Moralregeln und soziale Regeln. Und es gibt auch sowas wie einen strafenden Gott. Und das kann natürlich auch Angst machen.
Es gibt ja diese Theorie, dass Angst und der Umgang mit Angst direkt an der Wurzel von Religion liegt, weil eben Mythen, Riten und Glauben helfen gegen so eine existenzielle Urangst vor dem Tod.
Ja, das haben ja viele große Philosophen, Soziologen und andere auch postuliert. Und Freud hat schon gesagt, dass Menschen glauben, also einen Glauben haben, weil sie nicht erwachsen sind, sondern wie ein Kind Trost und Hilfe suchen oder von einem Vater im Himmel erhoffen. Und das ist ja auch so, dass Religion einen Sinnzusammenhang herstellt. Also dass da, wo wir mit unserem Wissen nicht weiterkommen, da entsteht ja Unsicherheit. Und früher waren das noch viel mehr Dinge, die wir nicht wussten. Also sowas wie ist das mit Naturgewalten? Die wurden dann eben auch mit Religion in Zusammenhang gestellt und erklärt. Die ganz große Frage aber mit dem Tod und welchen Sinn der Tod haben kann und wie man mit ihm umgehen kann, das bleibt etwas, was sich mit Wissenschaft nicht beantworten lässt und wo dann Religion eben ins Spiel kommt. Also insofern kann man sagen, ja, Religion bietet Sinn. Religion bietet auch über Rituale, über Gemeinschaft ein Verständnis, eine Vorhersagbarkeit. Wie wird es weitergehen? Ich werde auch Unterstützung bekommen. Und damit sinkt dann die Angst. Ob Religion natürlich darauf zu reduzieren ist und es nur deswegen entstanden ist, das ist eine schwierige Frage. Das kann man so nicht beantworten.
Das fände ich irgendwie eigentlich ja die Herausforderung zu sagen, ist es dann vielleicht einfach auch gut, wenn Angst immer mehr überwunden oder wenn diese existenzielle Angst bearbeitet wird, dass dann Religion auch überflüssig wird im Umkehrschluss oder dass man sich das so vielleicht sogar wünschen sollte, dass Religion überflüssig wird, weil es dann weniger Angst gibt.
Naja, wenn man sich wünscht, dass Religion überwunden wird, weil es weniger Angst gibt, würde man ja annehmen, dass es die Religion ist, die die Angst macht. Wir waren ja jetzt eher dabei, dass Religion vielleicht dazu dient, die Angst zu reduzieren. Und Angst überwinden im Sinne von, wir haben alle keine Angst mehr, ist ja weder wünschenswert noch möglich. Angst ist eine Grundkonstante menschlichen Lebens und allen Lebens, auch bei Säugetieren, die haben ja auch Angst, weil es einfach ein Signal ist, dass eine Gefahr droht und wir was tun müssen. Und Gefahren gibt es im Leben immer wieder. Sobald man anfängt zu leben, sich zu bewegen, ins Leben hinauszugehen, wird man Gefahren begegnen. Und dann ist die Angst ein total sinnvoller Signalgeber. Achtung, pass auf, du musst entweder flüchten, vielleicht musst du auch etwas tun. Früher war es vielleicht auch kämpfen, das, was wir Fight, Flight nennen. Ne? Entweder kämpfen oder flüchten oder manchmal auch erstarren. Und Angst brauchen wir. Insofern ist es nicht vorstellbar, dass es keine Angst mehr gäbe und die Religion nicht mehr notwendig wäre. Und das Zweite ist, ich glaube, dass wir von Religion auch mehr haben, wenn sie für uns gut ist, wenn wir ein gutes Gottesbild haben, auch mehr haben können als nur eine Angstreduktion.
Diese existenzielle Grundangst, wie hängt die eigentlich zusammen mit diesen ganzen Ängsten, die Menschen dann das Leben auch wirklich schwer machen und die wirklich behandlungsbedürftig sind?
Es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen der Angst, die wir so im Alltag spüren, und der Angst, die bei einer Angststörung aufkommt. Angst ist immer etwas, was eben genetisch vorgegeben ist. Wir alle haben ein Angstsystem und das Angstsystem springt an, wenn unserem Gehirn in irgendeiner Form Gefahr signalisiert wird. Und dann bereitet sich der Körper auf eben Flucht oder Kampf vor. Das heißt, wir spüren alle möglichen körperlichen Dinge. Der Blutdruck steigt, die Muskeln spannen sich an. Wir fangen vielleicht an zu schwitzen. Das ist ganz gut, das ist ganz nett, dass man sagt, gut, der Blutdruck, das macht Sinn, damit eben mehr Sauerstoff zu den Muskeln kommt, die Muskelanspannung, damit man schneller rennen kann und vielleicht das Schwitzen, damit man schneller abkühlt, damit man eben dann in der Hitze des Gefechts nicht auch noch durch die Hitze belastet ist. Andere sagen, damit man besser flutscht, wenn man kämpfen muss, aber das ist eine Hypothese. Also all diese körperlichen Dinge, die entstehen auch bei einer Angststörung. Und bei einer Angststörung ist es nur so, dass das Angstsystem zu schnell anspringt. Also dass es sowohl das emotionale Gefühl von ich habe Angst, als auch diese körperlichen Begleiterscheinungen eben zu früh oder in zu starkem Maße angibt. Und da muss man dann eben mit einer Behandlung eingreifen, um das Angstsystem wieder ein bisschen runter zu regulieren.
Und wenn Sie gegen diese Ängste oder dieses überregulierte Angstsystem arbeiten in Ihrer Klinik, setzen Sie dann auch auf Möglichkeiten, die Spiritualität bietet?
Wir haben keine Therapieform, wo wir direkt sagen, wir arbeiten jetzt mit Spiritualität. Was wir haben, sind Dinge, die in verschiedenen Therapieelementen vorkommen. Zum Beispiel kann man in der Körpertherapie auch mal sowas wie meditatives Tanzen machen. Und meditatives Tanzen ist ja was, wo man auch in so ein Gefühl von Spiritualität kommen kann. Und ob der Einzelne dann das mit einer Vorstellung auch von Verbindung mit Religion sieht, meistens eher nicht, weil heutzutage wir ja viel auch säkuläre Menschen haben in Deutschland, oder einfach so ein Gefühl bekommt von im Moment gehe ich über mich hinaus, dann wäre das auch was Spirituelles. Auch Gemeinsamkeit ist ja was Spirituelles. Wenn ich spüre, wir sind miteinander verbunden und das ist jetzt gerade mehr als jeder Einzelne, als die Summe der Einzelnen, sondern wir haben jetzt gerade was Besonderes gemeinsam. So ein emotionales Gefühl von Verbundenheit, das kann zum Beispiel in einer Gruppentherapie entstehen. Manche Therapieformen arbeiten auch mit Ritualen. Auch das ist ja was, was ein Stück spirituell ist, dass man etwas tut, was einen besonderen Sinn bekommt und das gemeinsam meistens tut und dann dadurch eben auch ein Gefühl von Verbundenheit kriegt, was die Angst reduziert.
Was würden Sie sagen, kann es Religion ohne Angst geben? Also wie würden Sie das Verhältnis dieser beiden Größen definieren?
Das ist eine schwierige Frage. Kann es Religion ohne Angst geben? Heißt das, braucht die Religion die Angst, um überhaupt da zu sein? Oder kann man sich ein religiöses System vorstellen, in dem nicht auch Ängste erzeugt werden? Das mit der Religion, ob die Angst braucht, hatten wir ja schon angesprochen. Also das weiß ich nicht. Ich denke schon, dass man religiös sein kann, ohne dass es um zum Beispiel die Angst vor dem Tod geht. Ich kann ganz persönlich sagen, dass für mich der Aspekt, ich hätte Angst vor dem Tod, vor dem Nichtsein und deswegen wäre das Leben nach dem Tod für mich das Wichtigste an der Religion. Ich war sehr lange religiös, im Moment bin ich das weniger, aber das kann ich gar nicht sagen, sondern für mich ging es immer mehr um Gemeinschaft, um Werte orientiert sein, um sich verbunden fühlen. Und das andere ist die Frage, kann eine Religion ohne Moral auskommen? Und Moral heißt ja immer, man hat bestimmte Werte und dann gibt es was, was richtig ist und was nicht richtig ist. Alle Religionen haben das. Und das ist ein ganz wichtiges Pfund, mit dem Religionen wuchern können. Es ist wichtig, Werte zu haben. Aber das bedeutet natürlich immer auch, dass man Schuldgefühle bekommen kann, dass man Dinge falsch machen kann. Und ich glaube, ein Wertesystem wird ohne diesen Aspekt nicht auskommen.
Eine Welt ohne Angst ist nicht sinnvoll, aber Religionen können ein Mittel sein, um die Angst vor dieser Angst zumindest besser in den Griff zu bekommen. Das sagt Franziska Geiser, Direktorin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Bonn. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Angst und Religion, das ist nicht nur eine Glaubensfrage. Mit religiös begründeten Ängsten wird auch Politik gemacht. Prominentes Beispiel, die USA. Am Donnerstag sind Amtsinhaber Joe Biden und sein Vorgänger und Herausforderer Donald Trump zum ersten Fernsehduell aufeinander getroffen. Darauf wollen wir jetzt nicht nochmal schauen, sondern auf die entschlossensten Anhänger Trumps und deren Ängste. Weiße evangelikale Christen unterstützen Trump, obwohl der nun vorbestraft ist, weil er ein Schweigegeld an eine Pornodarstellerin, mit der er eine Affäre hatte, als Anwaltskosten deklarierte und damit den Wahlausgang 2016 beeinflussen wollte. Wie kann es sein, dass genau dieser Mann trotzdem als von Gott gesandter Kandidat gesehen wird, der Amerika retten soll? Das hat Arndt Peltner gefragt.
Mit der Legalisierung von Abtreibungen in den USA Mitte der 1970er Jahre begannen evangelikale Gruppen sich zu organisieren. Doch immer wieder wurden sie enttäuscht, sogar von George W. Bush, einem der ihren, wie Brett Onishi, Religionsprofessor an der University of San Francisco, erklärt.
Er ist Christ. Gott rettete ihn nach seinen Aussagen vor dem Alkoholismus. Er sprach oft über die Bibel. Aber als er 2008 aus dem Amt ausschied, gab es, so die Einschätzung der Evangelikalen, viel weniger Christen als zuvor. Stattdessen war das Land multiethnischer geworden, auch lebten mehr Menschen offen homosexuell. Es fühlte sich auch nicht so an, als hätten sie mit ihm mehr an politischem Einfluss bekommen.
Mit der Wahl von Barack Obama wurde ihnen dann ganz direkt vor Augen geführt, dass sich ihr weißes Amerika grundsätzlich verändert hat. Anthea Butler, Präsidentin des Department of Religious Studies an der University of Pennsylvania, erklärte es in einem Interview mit dem Radiosender WBUR als eine Angst vor der geschichtlichen Realität.
Da ist die Angst vor dem Verlust der patriarchalischen Macht des weißen Mannes, die wirklich eine Grundfeste des amerikanischen Evangelikalismus und des Evangelikalismus im Allgemeinen ist. Man muss nur sehen, wie Christen über die Familie denken, wie sie den Mann als Haushaltsvorstand sehen. Und in diesem speziellen Fall stehen weiße Männer nicht nur an der Spitze des Haushalts, sondern auch dafür, wie alles andere entschieden wird.
Mit dem Wahlkampf 2016 und Hillary Clinton als Kandidatin der Demokraten dachten viele Beobachter, die Evangelikalen im Land würden auf vertraute Leute aus ihren Reihen setzen. Doch die Evangelikalen warfen ihre christlichen Familienwerte zuhauf über Bord und bauten stattdessen auf den umstrittenen Kandidaten Donald Trump.
Den weißen evangelikalen Christen war ganz klar, dass sie niemanden nur deshalb wollen, weil er so ist und denkt wie sie selbst. Kein Mike Huckabee oder Ted Cruz oder Marco Rubio. Sie wollten jemanden, der ihre Feinde offen angeht. Ebenso jemand wie Donald Trump, der ihnen viel versprach und dann auch umgehend nach seiner Wahl lieferte. Einreiseverbot für Muslime, Verbannung von Transmenschen aus dem Militär und vieles mehr. Und im Wahlkampf 2024 verspricht er noch mehr zu tun. Sie waren damals für ihn und setzen nun wieder auf ihn.
So, they were with him then and they're going to be with him again.
And on June 14th, 1946, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God gave us Trump.
Ein Video, das vor kurzem in den einschlägigen sozialen Medien auftauchte und von Trump selbst auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social geteilt wurde. Darin wird Donald Trump als von Gott gesandt dargestellt, als derjenige, der alleine Amerika retten wird. Robert Jones, Gründer des Public Religion Research Institutes in Washington D.C., erklärte dazu kürzlich dem Sender NPR.
We see this presentation of Trump as a kind of Messiah figure, but it's notable that it's not really Jesus that we're getting the comparison to. But you know,
wir sehen diese Darstellung von Trump als eine Art Messias-Figur. Aber wichtig dabei ist, dass es nicht wirklich Jesus ist, mit dem er verglichen wird. In evangelikalen Kreisen hört man häufiger den Vergleich mit dem persischen König Kyros aus dem Buch Jesaja in der hebräischen Bibel. Kyros wird dort als gottloser König dargestellt, der dennoch eine Gruppe von Juden befreit, die in Babylon gefangen gehalten werden. Trump ist für sie der mächtige, starke, autoritäre Befreier, jemand, der per Definition und vielleicht notwendigerweise über dem Gesetz steht und der allein in der Lage ist, konservative weiße Christen von ihren Unterdrückern zu befreien.
Ähnlich predigt es auch Hank Kuhneman, erfolgreicher evangelikaler Fernsehprediger mit einer eigenen Gemeinde in Omaha, Nebraska.
Gott hat diesen Plan mit jemandem, der in New York City geboren werden würde, einem Präsidenten, der diese Nation wieder auf Kurs bringen wird. Ich glaube, Präsident Trump wird wieder ins Weiße Haus zurückkehren und diese Nation größer machen.
Donald Trump baut auf die Stimmen der Evangelikalen. Er beschwört ganz offen die Angst vor dem Ende Amerikas, dem Verlust der Vormachtstellung der USA in der Welt. Er spricht von einer Invasion von Flüchtlingen mit anderen Hautfarben und anderen Religionen, falls er nicht wiedergewählt werden sollte. Vor kurzem ging er sogar so weit, eine eigene Bibel, die God Bless the USA Bible, zu bewerben, die diesem Wahlkampf zwischen Gut und Böse zugutekommen sollte.
Religion und Christentum fehlen am meisten in diesem Land und ich glaube wirklich, dass wir sie zurückbringen müssen und wir müssen sie schnell zurückbringen. Ich denke, das ist eines der größten Probleme, die wir haben. Deshalb spielt unser Land verrückt. Wir haben die Religion in unserem Land verloren. Alle Amerikaner brauchen eine Bibel in ihrem Zuhause und ich habe viele. Es ist mein Lieblingsbuch.
Die Evangelikalen in den USA haben sich in den letzten Jahren deutlich radikalisiert und setzen sich offen für ihre Ziele und Forderungen ein. Viele von ihnen folgten sogar dem Aufruf ihres auserwählten Führers, am 6. Januar 2021 zum Kapitol zu marschieren.
Der Sturm auf das Kapitol hatte viel an religiöser Symbolik. Man konnte in der Menge christliche Fahnen sehen. Es gab Leute, die Transparente hochhielten, auf denen stand: Trump ist mein Präsident, Jesus ist mein Retter. Es gab Menschen, die Mariensymbole hielten, Statuen von Jesus, die Kreuze trugen. Aber es gab auch andere Symbole, die wohl nur einzuordnen waren, wenn man wusste, auf was man da schaut. Sie alle sahen sich nicht als Gesetzesbrecher oder Randalierer, sondern als Patrioten und als gottesfürchtige Krieger, die einem Ruf ihres Schöpfers folgten, etwas zu tun, was er von ihnen wollte.
Robert Jones stimmt dem unumwunden zu.
And in the white evangelical world, that vision really is this vision of a white Christian America. So even
in der weißen evangelikalen Welt gibt es dieses Bild eines weißen christlichen Amerikas. Dafür steht auch Make America Great Again. Ich denke, einer der Gründe, warum 8 von 10 weißen Evangelikalen sowohl 2016 als auch 2020 für Donald Trump gestimmt haben, liegt darin, dass sie sich auf diese mythische Vision von Amerika inmitten der sich verändernden Demografie von heute besinnen.
Es gibt diese Angst vor dem Verlust des Einflusses. Angst davor, dass dieses Bild eines weißen Amerikas als God's Country in sich zusammenfällt und man erkennen muss, dass das, für was sich die nationalistischen Christen und Evangelikalen im Land einsetzten, noch nie der Wahrheit entsprochen hat. Donald Trump als Retter, als von Gott gesandt, der das weiße christliche Amerika bewahren wird.
Und spätestens da merkt man, Angst kann ein guter Kompass und Warnsignal sein, aber konkrete Lebens- und Glaubensentscheidungen sind wohl doch menschenfreundlicher, wenn sie nicht nur aus Angst getroffen werden. Religionen gibt's im Radio immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und für die tägliche Dosis Religion und Gesellschaft, da gibt es jeden Tag die Sendung Tag für Tag, werktags, immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.